Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Und bei der jetzigen Aufnahme sind wir wieder in Göttingen bei Holger zu Hause. Hallo Holger.
Hallo Christian.
Und die liebe Inge ist mit dabei. Ich weiß gar nicht, hatten wir Inge schon mal mit im Podcast dabei?
Ich glaube, in diesem neuen Format noch nicht. Im alten war sie dabei.
Super. Dann herzlich willkommen, Inge. Vielleicht stellst du dich dann kurz vor, wenn du noch nicht mit dabei warst.
Also, ich bin Inge Rogoskio. Ich durfte auch einige Jahre in der Pflege unterrichten. Und ich habe auch eine Dame, die demenziell stark verändert war, über mehrere Jahre fast bis zu ihrem Tod betreut. Also da auch genügend Erfahrungen gemacht in diesem Bereich. Jetzt bin ich verdientermaßen in Rente. Aber ich suche immer noch nach kleineren Beschäftigungen, weil ich glaube, rumzusitzen und die Zeit zu verschwenden, dafür ist das Leben viel zu kurz. Und so freue ich mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
Vielen, vielen Dank. Ja, also Holger, deine bessere Hälfte mit im Podcast.
Genau, bessere Hälfte, du hast es richtig formuliert.
Okay, wir haben uns heute auch ein spezielles Thema dafür direkt rausgesucht. Und zwar wollen wir uns heute mal ein paar Tabuthemen anschauen, die es zum einen auf der Seite von pflegenden Angehörigen, aber eben auch von Pflegenden oder Zupflegenden geben kann, gibt. Und die einmal zu thematisieren und auch mal die vielleicht auch ein Stückchen aus der Versenkung zu holen und auch mal vielleicht ein bisschen Zutrauen zu geben für alle Hörer, die das hören, dass es kein Tabuthema sein muss, weil es einfach menschliche Bedürfnisse teilweise auch sind. Ja,
ja, das ist voll und ganz richtig, Christian. Ich merke auch immer wieder in Schulungen, wenn so bestimmte Themen anstehen, die von Einrichtungen gewünscht werden, dass die Mitarbeiter sehr unsicher sind, weil auch für sie das oft ja ein Tabuthema ist, obwohl in der Pflege darf es kein Tabu geben. Das ist ganz klar meine Meinung.
Wollen wir direkt mal mit einem Tabuthema anfangen?
Von mir aus gern. Fragen wir doch mal Inge.
Ja, sehr gut. Was sagst du zu dem Tabuthema Alkohol?
Ein gutes Thema. Alkohol in Maßen ist doch überhaupt nicht zu verbieten. Steht mir doch gar nicht zu sagen, dieser Mensch nimmt jetzt Medikamente und darf deshalb keinen Alkohol trinken. Er ist in den meisten Senioreneinrichtungen überhaupt nicht gern gesehen. Der Konsum von Alkohol gibt es vielleicht mal, wenn besondere Feiern anstehen, Oktoberfest oder irgendwas Ähnliches. Aber es gibt auch Häuser, wo man sagt, okay, abends ein Käschen Bier oder ein Käschen Wein, sehr, sehr gerne. Es gibt natürlich Medikamente, mit denen man in Verbindung keinen Alkohol trinken sollte. Aber das sind ganz, ganz wenige Medikamente. Und Leben bedeutet ja auch Genuss. Und wenn jemand meint, er möchte ein Gläschen Rotwein trinken oder ein Bier oder einen Schnaps oder was immer, bitte lass das. Gib denen dann einen Schluck Bier. Selbst Patienten in Hospizen mit einer Leberzirrhose im Endstadium, wenn die ein Bier trinken möchten oder einen Schnaps, dann kriegen die den. Also mit welchem Recht sollen wir das verbieten? Natürlich gibt es Grenzen, weil man muss ja an die Sturzgefahr denken und was weiß ich, was sich da noch alles ergeben kann. Aber bei einem Glas Bier oder einem Glas Wein, sorry, meine Sache.
Ja, na, ich finde, so wie man bestimmte Themen auch tabuisiert quasi, verschweigt man sie ja oder lässt man sie irgendwo in der Dunkelheit versinken. Ja, weil teilweise ja Alkohol auch nicht nur ein Thema bei den Bewohnern oder bei den Angehörigen ist, sondern eben auch bei den Ärzten und bei den zu Pflegenden. Ja, also ich weiß aus sicheren Quellen sozusagen, dass es sehr häufig auch passiert, wenn man überfordert ist oder schwierige Situationen irgendwo auf einen eingebrasselt sind, dass dann viele einfach ja das Glas Wein oder die Flasche Wein sozusagen nutzen. Ich finde auch für Führungskräfte und so weiter, es ist ein wichtiges Thema, darauf quasi zu achten, wie gehen meine Mitarbeiter eben mit solchen Situationen dann tatsächlich um und ist Alkohol da auch eine richtige Bewältigungsstrategie letztendlich?
Ja, voll und ganz. Diese, ich sage mal, Drang nach Alkohol, der hat ja irgendeinen Grund für diesen Menschen, der es hat. Und wenn es ein Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung ist, kann es ja auch mal, wenn da der Pegel zu hoch ist, auch mal gefährliche Pflege geben. Und schon muss man das Thema ansprechen und darf das nicht unter den Tisch kehren. Und wir wissen alle, eine Alkoholabhängigkeit ist eine anerkannte Krankheit. Und da muss ich als Betrieb für eine Hilfestellung sorgen für den Mitarbeiter und darf es nicht verschweigen nach dem Motto, wenn es so schlimm wird, schicke ich mal nach Hause, aber ansonsten drücke ich beide Augen zu. Das ist ja auch ein Tabuthema, wenn Mitarbeiter alkoholabhängig sind, auch von Kollegen. Der Chef oder die Chefin weiß von gar nichts, aber die Kollegen bekommen das mit, aber sie sagen nichts. Und das sind Sachen, die man offen ansprechen muss.
Wobei ich sagen muss, ich habe tatsächlich eine Bekannte gehabt, die eine sogenannte Pegeltrinkerin war. Die hat eine Menge getrunken und du hast überhaupt nichts davon bemerkt.
Ja, das gibt's.
Ein nüchtern Eindruck und dann, ich möchte fast behaupten, ein Schluck und dann war es absolut verbannt. Ja, also ich weiß nicht, ob wir wirklich feststellen können, wenn jemand ganz regelmäßig Alkohol zu sich nimmt, dass der jetzt tatsächlich was getrunken hat. Also das bezweifle ich. Es sei denn, er gerät außer Kontrolle.
Oder man findet im Spind aus Versehen die leeren Flaschen.
Ja. Ja, aber ich finde, wenn man es nicht tabuisiert, sage ich jetzt mal, auch in der gesamten Einrichtung.
Oder egal, wie man erkennt.
Genau, ne? Also wenn man offen damit umgeht, dann hat vielleicht auch der Mitarbeiter weniger Vorbehalte, offener das sich auch anzuvertrauen oder mit jemandem darüber zu sprechen, wie er oder sie mit gewissen Situationen noch umgeht. Ja, so. Und von daher glaube ich, ist das echt wichtig, dass man das offen.
Und im ambulanten Bereich ist es auch wichtig, ganz oft, wenn Angehörige mit der Pflege ihrer Angehörigen überfordert und greifen da gern, das habe ich in der eigenen Familie erlebt, zur Flasche. Und da sollte man auch gucken, wenn man als Pflegedienst zum Beispiel hingeht, dass man die Leute nicht das verschweigt oder darüber hinwegsieht, sondern dass man sie wirklich mal darauf anspricht, ob sie Hilfestellung haben möchten. Dass man denen vielleicht Adressenlisten besorgt oder ähnliches. Aber nicht als Vorwurf, sondern einfach als Hilfsangebot. Das habe ich, wie gesagt, in der eigenen Familie erlebt, dass eine Abhängigkeit durch die Pflege entstanden ist. Und das fand ich ganz schrecklich. Kein Mensch hat sich getraut, anzusprechen.
Ja, also absolut. Bin ich komplett bei dir. Das ist ein Thema, was sehr häufig, meiner Ansicht nach, zu wenig thematisiert wird, weil es auch von den Führungskräften als sehr unangenehm empfunden wird, das anzusprechen.
Es gibt tatsächlich sogenannte Nassheime. Und zwar werden da häufiger Menschen mit Alkoholsucht untergebracht, die mehrere Entzugsversuche gemacht haben und es nicht geschafft haben. Und die dürfen dort trinken, natürlich sehr kontrolliert trinken. Also, was weiß ich, vielleicht 2 Flaschen Bier am Tag oder... Es ist schon eine kleine Menge, aber diese kleine Menge muss es geben. Hm. Und wir können das gar nicht so sehr tabuisieren, weil fast in jeder Senioreneinrichtung gibt es Menschen mit dem Korsakow.
Richtig. Folgeerkrankung. Ist eine Folgeerkrankung einer Alkoholabhängigkeit, wodurch ja Eiweißablagerungen, Veränderung der Enzymtätigkeit im Gehirn eben ähnliche Symptome wie bei einer Demenz auftreten.
Ja, also ganz, ganz als Tabu würde ich das nicht sehen. obwohl ich da sagen muss, da habe ich auch schon viel Unangenehmes gehört, auch von Pflegekräften, so ein bisschen Diskriminierung dieser Menschen, weil es halt doch nicht als Krankheit verstanden wird. Ja, das war dann dieses Sprichwort, der hat seinen Verstand versoffen.
Ja, ist sehr, sehr respektlos.
Ja, sehr respektlos. Und die Frage, wie ist es überhaupt dazu gekommen, wurde nie gestellt.
Ja.
Ja. Und geht uns auch gar nichts an. Wir haben diese Person vernünftig zu versorgen.
Richtig.
Ja, also.
Menschlich empathisch.
Ja.
Ja.
Ja. Und wir haben ja schon, Mario, du hast gerade, dass häufig Angehörige gerade so überfordert sind, ne? Das als eine Bewältigungsstrategie haben. Was gibt's denn noch für Tabuthemen deiner Meinung nach, die auch gerade auf Angehörige zutreffen, die wir häufig sozusagen feststellen, du häufig feststellst?
Ja, Aggression ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe da vor Jahren, kannst dich noch dran erinnern, Inge, in Nürnberg was ganz Schlimmes erlebt. Ich hatte vom Vormittag 10 Uhr eine Schulung vereinbart, also wurde mir angetragen bei einem ambulanten Pflegedienst. Da ging es um Gewaltprävention für die Mitarbeiter. Und als ich da reinkam in die Pflegeeinrichtung, Chaos hoch 3, die PDL sagte mir, ich kann jetzt nicht, muss zur Polizei, warte mal ab, trink einen Kaffee, und weg war sie. Und da kam dann raus, dass da ein Angehöriger einer Patientin, die gepflegt wurde, seine Frau erschlagen hat in der Nacht, weil sie hatte wohl schon auffällig ab und zu mal blaue Flecken. Er hatte so einen Gehstock und sie war dement und hat also auch verbal aggressiv auf ihren Mann reagiert. Und irgendwann ist ihm da der Kragen geplatzt und dann ist es zu einem absolut tödlichen Gewaltausbruch gekommen. Und da musste ich dann aufarbeiten, was hätte man anders machen können, um das vielleicht zu vermeiden. Und dann kam raus, die Gewalt wurde sogar dokumentiert, aber es wurde nicht weitergemeldet, wurde nur geschrieben, Frau Müller, nenne ich sie jetzt mal, hat morgens blaue Flecken am Oberschenkel gehabt oder hatte eine Hautabschürfung, ne? Und vielleicht, wenn man da ein bisschen mehr hinterfragt hätte, beobachtet hätte, mit anderen Leuten, mit einem Arzt zu sprechen oder ähnlichem, vielleicht hätte man das vermeiden können. Also das war natürlich ein absolut schrecklicher Ausbruch von Gewalt, aber das habe ich relativ häufig erlebt, dass alle, sie überfordert sind, sehr leicht erstmal verbal aggressiv und auch nicht korrekt verbal sich verhalten, ihren zu Pflegenden gegenüber, ihren Mann, Frau oder Vater, sondern auch im eigenen familiären Umfeld, vielleicht den Kindern gegenüber und so weiter. Das ist einfach für mich ein ganz großes Zeichen von einer Überforderung.
Ja, die Aggression entsteht natürlich durch diesen Druck, dem die Angehörigen dauernd ausgesetzt sind. Nehmen wir mal das Beispiel, was fast allen Menschen inzwischen bekannt sein dürfte, Demenz. Der demenziell veränderte Mensch hat irgendwas vergessen oder weiß nicht, wo er was hingelegt hat. Und der ist ja nicht dumm. Und dann denkt er, nee, jetzt muss ich schon wieder sagen, dass ich nicht weiß, wo das liegt. Also sage ich, du hast das versteckt, ja, um aus der Nummer selber rauszukommen. Das macht tierische Aggression, weil weiß der andere wirklich schon um den Zustand des demenziell Erkrankten. Gerade in der Anfangsphase gibt's ganz viel aggressive Kommunikation, ja, Hilflosigkeit. Oder ich glaube, ich muss alles alleine schaffen, ja. Oder ich merke, dass ich mich selbst völlig aufgeben muss, nur weil ich pflegen muss. In Anführungsstrichen natürlich gesetzt. Aber genau das ist es doch. Wir haben ja alle irgendwie eine Vorstellung von unserem Leben. Du denkst du so, jetzt hast du die Kinder aus dem Haus, jetzt gehst du in Rente, jetzt kannst du es dir noch ein bisschen schön machen. Und dann wird ein Ehepartner demenziell verändert. Oder von mir aus auch irgendeine andere Erkrankung, die dazu führt, dass ich in die Rolle der Pflegekraft komme. Ja, und da ist dann so ein bisschen Wut, die man auch verstehen kann. Und wenn ich da als ambulanter Pflegedienst oder auch als Hausarzt oder von mir aus auch als Familie oder Freund irgendwas von mitbekomme, dann wäre es, glaube ich, schlau, sich den Menschen, der so aggressiv reagiert, mal ins Gespräch zu holen und auch da auf keinen Fall vorwurfsvoll, sondern gucken, was gibt denn für Lösungen, wie können wir erreichen, dass du auch noch ein bisschen freie Zeit hast oder freie Momente, wo du machen kannst, was du möchtest, um einen Ausgleich zu haben oder so. Also auch da sage ich, natürlich darf man das nicht und sollte man das auf keinen Fall tun, aber es ist trotzdem verständlich. Da
keine Vorwürfe oder Verschweigen.
Nee.
Ja, weil das Verschweigen würde es ja wieder tabuisieren, sozusagen.
Ja. Ja, also das, genau, das Verschweigen führt ja eher dazu, dass es intransparent bleibt und eben nicht irgendwo dann auch gelöst werden kann, der Konflikt.
Genau. Ja. Und man muss sich auch nicht dafür schämen, dass man dann mal wütend ist oder vielleicht überreagiert. Ja.
Das finde ich eigentlich einen sehr, 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 sehr wertvollen Impuls, den du gerade gegeben hast. Das Scham ist ja eine Emotion, die wir so haben, ne? Von vielen. Und Scham, ich hatte da letztens erst auch ein Gespräch mit einer Freundin darüber, dass Scham tatsächlich eines der Emotionen ist, die wirklich sehr häufig ausschließlich sehr negativ behaftet ist.
Aber ist das wirklich so? Ist Scham wirklich eine ausschließlich negative Emotion?
Das kommt drauf an, wie man das sieht. Ist eine Scham nicht sogar natürlich? Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn eine 85-jährige Dame, die gelernt hat, ihren Körper zu verstecken, hat sich selbst versorgt und jetzt kommt sie in eine Pflegeeinrichtung oder wird ambulant gepflegt und da kommt ein 19-jähriger junger Mann und sagt, Oma, mach dich mal nackig, ich will ja den Hintern abwischen. Ich finde, dann hat sie das Recht. Dann hat sie das Recht zu sagen, nein, danke. Und jetzt kommt es aber, sie hat die Scham, sie schämt sich, aber sie traut sich nicht, Nein zu sagen. Und reagiert vielleicht einfach aggressiv, aua, du tust mir weh, und haut nach dem jungen Mann, obwohl er ihr gar nicht wehgetan hat.
Ich finde es ganz spannend, weil Scham ist ja was wir erst im Laufe unseres Lebens entwickeln. Kein Baby schämt sich, dass es die Windel bis zum Stehkragen voll hat oder dass es sich wieder vollgespuckt hat oder weil das Bild katastrophal ist, was es gemalt hat. Scham, ich glaube, das entsteht so vielleicht, was weiß ich, 6., 7. Lebensjahr, da fängt das an. So ab 10 schließen dann, glaube ich, die Kinder das Badezimmer zu, wenn sie drinnen sind.
In die Sauna mit Handtuch.
Ja, genau. Also, und das ist was ganz spannend ist, weil im Alter, und da spreche ich wirklich vom hohen Alter, da verliert man die Scham wieder.
Ja.
Weil du weißt, ohne Hilfe geht's gar nicht. Und dann, es ist eben, wie es ist.
Und manche ältere Damen freuen sich vielleicht auch, wenn ein junger Mann kommt oder der ältere Herr, wenn eine junge Dame ihn versorgt. Ja.
Ja, also Scham? Nein. Aber obwohl, wir kennen ja alle den Begriff Fremdschämen, ne? Ja, das ist dann schon sowas, wo ich denke, oh nein. Aber ich würde mich jetzt nicht für das Gefühl schämen, dass ich mich fremd schäme.
Ja, okay. Dem kann ich folgen. Ja, und ich finde sowieso, dass wir, wenn wir eine Emotion oder ein Bedürfnis empfinden, ob es jetzt Scham ist, ob es Freude ist, ob es Wut ist, hat das ja, also es drückt ja etwas aus in uns. Und ich finde, alles, was man an Bedürfnissen tabuisiert oder unterdrückt, richtet ja sich eigentlich nur gegen uns selbst. Ja, sehr häufig gegen uns selbst und lässt uns ja eigentlich irgendwo, ja, verletzend irgendwo zurück, ja, weil es selten auch so liegt. Bei Freude hat man sehr selten den Fall, dass man das irgendwie nicht nach außen trägt, sich nur innerlich freut, ja. Aber man steht dann irgendwie etwas einsamer da, wenn man das nicht nach außen gibt, sozusagen, ja. Und das würde mich zu einem weiteren Tabuthema führen, das ich bisher schon auch gehört habe. Wir haben uns da ja auch im Vorgespräch schon kurz drüber unterhalten und das ist das Thema Vereinsamung. In unserer Gesellschaft ein größeres Thema oder wird immer größer, ja. Gerade auch in Großstädten ist ja, glaube ich, das Vereinsamungsthema nochmal etwas expliziter als auf dörflichen Strukturen. Aber wie seht ihr das? Ein vereinsamen Kontext hat bei Angehörigen oder im gesamten Pflege?
Ja, da denke ich, hast du gar nicht so unrecht, weil wenn Menschen älter werden und abhängig von anderen oder können bestimmte Dinge nicht selber, sie trauen sich nicht zu bitten, zu sagen, lieber Sohn, kannst du mal mir jemanden schicken, der mir die Wohnung einmal im Monat ein bisschen auf Vordermann bringt, und wenn der Sohn dann kommen will, ach nee, ich bin heute beim Arzt und sonst was, und dann kommt der Sohn irgendwann und dann ist er in der Messi-Wohnung auf einmal gelandet oder der Dreck liegt ganz hoch, kein sauberes Geschirr mehr da, weil die Leute es nicht geschafft haben. Das heißt, die ziehen sich zurück, weil andere könnten sagen, oh, das kannst du nicht mehr. Wir hatten eine Nachbarin hier, weit über 90, die ist immer noch einkaufen gegangen, jeden Tag. Sie war schon sehr klapprig, wenn ich das mal so formulieren darf, aber immer nur 2-3 Sachen in ihrem Einkaufsbeutel. Anstatt mal uns zu sagen, Mensch, gehst du einkaufen, kannst du mir mal 3 Gläser Gurken und 2 Dosen Erbsen und Möhren mitbringen. Nein, das hat sie sich nicht, und sie konnte alles selber.
Ja, aber wenn du ihr das mitgebracht hast, entschuldige, wenn ich will, dann wäre sie ja weiter vereinsamt. Lass sie doch rausgehen. Lieber zwei.
Ja, aber du weißt, dass sie ja denn gar nicht mehr rausgegangen ist, als sie nicht konnte. Ja, und da ist sie gar nicht rausgegangen. Die Tochter kam zwar, aber die ist auch nur eine halbe Stunde denn mal da gewesen. Und die ist wirklich vereinsamt.
Lass uns mal nicht nur von alten Menschen sprechen, wenn wir von Vereinsamung sprechen, sondern auch von vielen jüngeren Menschen. Ja, ich meine jetzt nicht die ganz Jungen, so mittelalt, die vielleicht auch gar nicht die finanziellen Mittel haben, um rauszugehen und irgendwelche Fun-Geschichten zu machen. Die vereinsamen auch. Ja, wenn du ins Kino willst oder gut, beim Kino, naja, da sitzt man ja auch nur da und guckt. Aber wenn du jetzt mal in eine wirklich gemütliche Kneipe möchtest und willst da vielleicht ein Gespräch suchen, brauchst du Geld.
Ja.
Ja. Oder Sportstudio, brauchst du Geld. Oder Turnverein, du brauchst für alles einfach auch Geld. Bisschen, ja. Vielleicht kann man günstig sich einer Wandergruppe anschließen oder so. Und unsere Medien oder das, was uns alles zur Verfügung steht, sorgt ja auch für Hey, wir sitzen im Urlaub, spielen Karten vom Abendessen. Neben uns sitzen 4 junge Leute. Alle sind
1,5 Stunden lang.
Ja, die haben kein Wort. Doch, haben dann mal das Handy sich gegenseitig gezeigt. Guck mal, vielleicht ist das auch eine Frage, wie habe ich gelebt? War ich sowieso immer so ein bisschen zurückgezogener, wenn ich älter bin, oder bin ich auf Leute zugegangen? Das stellt sich ja alles in Frage. Aber vereinsamen, das darf man nicht unterschätzen. Das macht richtig krank. Richtig krank. Ja. Und es geht nicht nur dabei darum, ich möchte meine Sorgen teilen. Ich glaube, das Wichtigste wäre, Freuden zu teilen. Ja.
Ja, aber Einsamkeit gibt's ja auch denn bei Angehörigen, wenn wir den Punkt wieder ansprechen. Ich habe keine Zeit, mich mit meinen Kumpels zu treffen. Ich kann Dienstag nicht mehr zum Fußball, weil ich dich pflegen muss.
Da bin ich drauf.
Ne? Ja, denn wen habe ich denn noch?
Ja.
Ne, da sind meine Hobbys, kann ich nicht mehr ausüben. Und weil ich für dich da sein will, natürlich als meine Ehefrau. Ne? Das mache ich gerne, aber dann hätte ich auch ein Problem gesellschaftlich, weil ich dann viel weniger Kontakt hätte.
Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Sagen wir noch mal, ich wäre tatsächlich demenziell verändert. Wie lange kommen denn unsere Freunde dann noch?
Nicht besonders lange. Wenn sie nicht mehr erkannt werden, spätestens dann sehen sie keine Notwendigkeit mehr. Oder keine vernünftige Kommunikation mit dir mehr möglich ist.
Genau, das ist natürlich auch Hilflosigkeit. Ja, die anderen sind hilflos und wissen nicht, was sie sagen sollen und fühlen sich gänzlich unwohl in der Situation. Und du als Angehöriger, erinnere dich, wir hatten mal einen Fall, da ist auch der ambulante Pflegedienst gekommen. Ein Mann, der sich wirklich rührend um seine Frau gekümmert hat. Der hat die wirklich mit all seiner Liebe gepflegt und den Morgen hatte die Frau Fesselspuren an den Handgelenken. Und dann haben die natürlich nachgefragt, ne? Was ist denn da passiert? Und dann hat der Mann völlig verzweifelt geweint und hat gesagt, ich musste einfach mal eine Nacht durchschlafen. Die Frau war nachtaktiv und ist dann aufgestanden, rumgewandert. Man musste damit rechnen, dass sie den Herd anstellt oder sonst irgendwas macht oder die Tür aufschließt, rausgeht. Also ja, die taten mir beide von ganzem Herzen leid. Der Mann, der das gemacht hat und die Frau, die das erdulden musste. Aber ich würde das jetzt nicht absolut verurteilen. Ich würde nur sagen, oh, jetzt müssen wir dringend vielleicht Tagespflege, ja.
Nachtpflege gibt es auch teilweise.
Ja, irgendetwas, um beiden das Leben wieder ein Stück weit zu erleichtern.
Ja, ich glaube, gerade bei dem Thema auch so eine Vereinsamung, ja, muss man natürlich unterscheiden, unterschiedliche Menschentypen. Ne? Es gibt ja Menschentypen, die ihre Energie aus dem Umfeld ziehen, wenn sie mit Menschen in Aktion sind. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich eher zurückziehen und im Ruhigen ihre Energie ziehen. Ja, und das muss man natürlich mit einbeziehen. Ja, wie ist die Veränderung? Also hat es sich verändert dadurch? Ne?
Weil
wenn das jemand ist, der aus der Ruhe und aus der vielleicht zurückgezogenen Art Energie schöpft, ja, dann wäre es ja da auch nicht so gut, auf ihn zuzugehen und ihn dann irgendwie zu überreden, mehr zu machen, weil das ja dann wieder Druck auslöst, was dann ebenfalls nicht positiv wäre.
Ja, da habe ich auch ein schönes Beispiel. Ich habe vor 15 Jahren, ist es bestimmt schon her, mal ein paar Wochen eine Leitungsvertretung gemacht und habe zur Kurzzeitpflege einen krebskranken Förster Mitte 60 bekommen. Es war klar, der ist zum Sterben gekommen. Und da kam am zweiten Tag die Betreuung an, der will bei nichts mitmachen, du musst mal mit ihm reden. Und dann bin ich zu ihm hin, habe mich bestimmt eine Stunde mit ihm unterhalten, habe ihm gesagt, wir bieten das alles an, kann er gerne dran teilnehmen. Sagt er, nein, ich möchte einfach nur hier liegen. Und hatte dann Fernseher, da hat er irgendwelche Naturdokus geguckt. Und da habe ich gesagt, in Ordnung, wir machen das wie folgt. Einmal am Tag, morgens kommt jemand zu Ihnen, stellt Ihnen das Programm vor. Wenn Sie nicht möchten, ist das in Ordnung. Und möchten Sie auch weiterhin auf dem Zimmer alleine essen? Ja. Dann habe ich das dokumentiert und habe die Mitarbeiter aufgeklärt. Aber ich bin auf wenig Verständnis getroffen bei den Mitarbeitern. Die waren mal, oh, wenn das der medizinische Dienst oder Heimaufsicht mitkriegt. Ich sage, da, ich habe es dokumentiert, er möchte das nicht. Leute, ihr wisst, er wird bald sterben. Der ist voll mit Krebs. Ne? Akzeptiert doch einfach, das sind seine letzten Wünsche. Er möchte in Ruhe da einfach, manchmal hat er die Decke über den Kopf gehabt, der Fernseher lief. Ich bin jeden Tag einmal rein und so nach gut zwei Wochen ist er dann friedlich eingeschlafen. Das muss man auch akzeptieren. Der war wohl früher als Förster auch immer allein. Ne?
Ich möchte aber nochmal auf dieses Vereinsamen oder allein sein wollen kurz eingehen. In den Einrichtungen, da sieht man immer wieder, da sind ganz, ganz viele Menschen zusammen, auch in einem Raum. Und jeder für sich ist einsam.
Ja.
Das finde ich erschreckend.
Ja.
Ja. Also was könnte man da ändern, wenn jemand wirklich, meine Mama in der Senioreneinrichtung, meine Mama war eine stinknormale Hausfrau und jetzt sollte die da Sitztanz machen und was weiß ich alles. Die hat gesagt, nein, lasst mich in Ruhe, ich will hier sitzen. Ja, das war so jemand, die war sich selbst genug und wenn sie mal auf dem Gang war oder im Speiseraum war, dann konnte sie ein bisschen erzählen. Das hat ihr gereicht. Ja, ansonsten war die gerne allein in ihrem Zimmer. Also ich finde, man sollte nur was dagegen unternehmen, wenn jemand nicht einsam sein möchte. Ja, wenn er das nicht möchte, dann ist er ja auch nicht einsam. Dann ist es einfach so. Ja.
Dann möchte Gesellschaft haben.
Genau, wer möchte, soll die haben. Aber
da muss ich ihm das ermöglichen. Im Altenheim zum Beispiel, wenn jemand bettlägerig ist, dann kann ich nicht sagen, ja, dann bleibt er da den ganzen Tag. Dann muss ich einen Pflegerollstuhl organisieren. Dann kann er auch in die Gruppe rein oder zur Not das Bett in den Gruppenraum schieben, wenn der irgendwie singen ist und wenn er nicht mehr mitsingen kann, aber hört gern zu. Das muss ich ihm einfach ermöglichen. Und da kriege ich immer wieder mit, dass das scheitert daran. Angeblich zu wenig Pflegepersonal, weil die müssen das ja dann durchführen, weil den Transfer oder den Transport dürfen die Betreuungskräfte, die diese Angebote ja an diesen durchführen, nicht machen dürfen. Da bin ich auch der Meinung, da muss man irgendwann sich mal überlegen, ob man da nicht auch eine Änderung macht, dass die Betreuungskräfte geschult werden, dass sie auch mal ein Transfer vom Bett in den Pflegerollstuhl machen können. Weil die sagen, sonst kann ich um 9 nicht anfangen, dann habe ich um 10 noch nicht alle da.
Ja, was ja auch verständlich ist.
Ja.
Was ja auch verständlich ist. Lass uns mal zum Schluss der Podcast-Folge noch vielleicht so ein paar Sachen zusammenfassen. Wie könnte denn vielleicht erstmal der Angehörige, aber ebenso auch Pflegekräfte, wie könnte man sich denn quasi bei dem Tabuisierungsthema sozusagen daran nähern, wenn ich das feststelle bei Kollegen oder bei meiner Schwester und bei meinem Bruder, dass ein Thema verschwiegen wird. Wie würdet ihr rangehen, dass man das auflöst?
Es kommt ein bisschen drauf an, aber ich würde sagen, einfach ein offenes, einfühlsames Gespräch mal führen, wo man Hilfe selber anbietet oder Hilfemöglichkeiten aufzeigt. Wenn man das Gefühl hat, oh, meine Schwester ist überfordert mit der Pflege von unserer Mama, dass ich anbiete, pass auf, ein-, zweimal die Woche komme ich mal ein paar Stunden, löst dich ab. Oder guck mal, hier gibt es so Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige, gibt es in vielen Bereichen über Kirchen und über die karitativen Einrichtungen angeboten. Das wäre eine Möglichkeit, das kann der Überforderung vorbeugen, der Einsamkeit vorbeugen. Wenn ich merke, dass Aggressionen sind, dann muss ich auch gucken, ist da die Überforderung oder die Einsamkeit die Ursache? Und wirklich fragen und gucken, dass ich da das Gleiche mache, dass ich dafür eine Auflösung dieser belastenden Situation, eine Verbesserung sorge. Das wäre so von mir so ein Punkt.
Ich glaube, wir alle müssen ein bisschen aufmerksamer werden. Für unser Gegenüber empathischer. Ja? Und wenn ich die Person einigermaßen kenne, man kennt ja nie jemanden wirklich richtig, aber wenn ich weiß, wie funktioniert diese Person, dann merke ich auch, da stimmt jetzt was nicht. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es stimmt irgendwas nicht, sollte ich das offen ansprechen. Ja. Nach meinem Gefühl stimmt irgendwas nicht. Möchtest du darüber reden? Und ein indischer Freund hat mal zu mir gesagt, wenn du ein wirklicher Freund bist, dann muss ich dich nicht um Hilfe bitten, dann siehst du oder erkennst du, dass ich Hilfe brauche. Wenn unsere Gesellschaft ein bisschen mehr so ticken würde, dann hätten wir viele der Probleme nicht.
Okay, für dich. Wie sieht's aus mit externen Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich beispielsweise Coaching, Supervision und so weiter? Gibt's da irgendwelche Angebote, die man in Anspruch nehmen kann oder vielleicht auch ratsam hinempfehlen könnte?
Es wäre schon ratsam, vor allen Dingen für Pflegeeinrichtungen. Wäre schon ratsam. Aber das ist auch immer eine Kostenfrage. Du weißt, ich mache ab und zu Supervision. Ich habe jetzt 17. Februar wieder bei einem Kunden Supervision. Und das hat sehr lange gedauert, bis man überhaupt die Mitarbeiter so weit hatte, dass sie bereit waren, da in einem Kreis drüber zu reden.
Okay, aber das ist ein Kulturthema. Das ist ein Kulturthema, was ich in der Einrichtung lösen muss. Also wenn ich bei Mitarbeitern sehr lange brauche, um solche Themen quasi auch ansprechen zu können, oder ich als Führungskraft, also das ist jetzt meine Sichtweise, ne? Ich als Führungskraft bestimmte Themen nicht ansprechen möchte, weil ich selber ein Störgefühl dabei habe, dann habe ich ein Kulturthema.
Ja, gebe ich dir recht, das ist dort.
Dann habe ich ein Kulturthema und dann finde ich Supervision nochmal mehr wichtiger und nicht des Tabuthemas wegen, sondern
um die Kultur zu fördern. Genau das versuche ich dort.
Um die Unternehmenskultur zu fördern. Ja. Damit eben beispielsweise das Thema Alkohol, was wir eingangs hatten, einfach nicht tabuisiert werden muss, sondern es offen damit umgegangen werden darf und kann. Ja. Also ich denke, da kann man viel über die Kultur lösen.
Ja, in Einrichtungen ja. Und für Angehörige jetzt, sage ich mal, ist es ganz wichtig, es gibt überall so Gesprächskreise für pflegende Angehörige. Oft auch mit Spezialthemen, Pflege von Demenzerkrankten zum Beispiel. Und Das ist ganz, ganz wichtig. Inge und ich haben das erlebt. Wir haben letztes Jahr bei einem Kunden von mir einen Angehörigenabend zum Thema Demenz gemacht. Und wir haben auch in der Pause und auch nach der Veranstaltung noch sehr lange Einzelgespräche mit den Leuten geführt. Und die haben alle gesagt, Mensch, toll, dass wir da mal drüber reden konnten oder unsere Fragen stellen konnten. Ne? Und die haben, ein Großteil hatte schon demenzerkrankte Angehörige, teilweise auch in der Einrichtung, in der wir diese Schulung, diesen Angehörigenabend gestaltet haben. Und da sage ich mir, warum haben die sich nicht getraut, die Mitarbeiter anzusprechen? Ja, zumindest einige auch eine gewisse Kompetenz haben und das hätten beantworten können. Ne?
Ja, wahrscheinlich der Faktor Zeit.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Und von daher.
Ja, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sie natürlich auch ein Gefühl dafür entwickelt haben, wie stressbehaftet die Arbeit der Pflegebedürftigen ist. Und dann kam sozusagen, ich nenne es jetzt einmal mal in Anführungsstrichen, ja, die Kinderstube, die gute Kinderstube durch, oder die will ich jetzt nicht zusätzlich belasten, obwohl es ja überhaupt keine Belastung gewesen wäre, sondern ein wichtiger Aspekt, bestimmte Sachen anzusprechen, ja, damit auch die Pflegemitarbeiter hätten darauf eingehen können.
Es war auch für uns spannend, zum Beispiel zu sehen, wie die Angehörigen reagiert haben, weil wir haben ja auch so gesagt, wohin der Weg noch führt. Oder auch gesagt, dass sie durchaus wütend sein dürfen und sich überfordert fühlen dürfen, dass das ganz normal ist. Und ganz ehrlich hatte das Gefühl, dass die Angehörigen dankbar waren, dass ihnen das mal jemand gesagt hat, dass mal jemand gesagt hat, sie dürfen ärgerlich sein, sie dürfen traurig sein, sie dürfen wütend sein. Das ist ganz normal.
Absolut, also das glaube ich sehr. Ich bin ja ausgebildeter Coach und ich glaube, das ist auch nochmal immer super hilfreich, ist den Leuten auch immer mal zu sagen, es gibt natürlich zusätzlich zu dem reinen sozusagen Selbsthilfebereichen auch sehr viel individuelle Sachen, ne? So Heilpraktiker, Psychotherapie zum Beispiel und so weiter, therapeutische Hilfsangebote und so weiter, die viel, viel individueller sind, weil natürlich kann ich mir gut vorstellen, ist es auch erstmal ein Angang, sich in eine Selbsthilfegruppe dann reinzusetzen. Wenn ich ein Tabuthema habe, das aufzulösen in einer Selbsthilfegruppe, würde erstmal bedeuten, dass ich das Thema anspreche. Also,
oder dass ich anerkenne, dass ich Hilfe brauche.
Richtig. Ja, das müsste ich bei einem Coach auch.
Ja,
was müsste ich bei einem Coach oder Therapeuten natürlich auch das anerkennen, dass ich irgendwie Unterstützung vielleicht brauche. Aber ich finde, es ist nochmal anders, ein anderer geschützter Rahmen, wenn man das unter vier Augen macht, als wenn ich sozusagen in einer Selbsthilfegruppe sehr vielen Menschen das anvertrauen muss. Und ich kann ja über den therapeutischen oder Coaching-Setting, kann ich ja sozusagen mein Selbstvertrauen aufbauen. Um später dann auf so einer therapeutischen.
Das ist eine Möglichkeit, aber ich glaube, das wissen viele Angehörige pflegend auch gar nicht. Diese Möglichkeit ist das eine und das andere ist natürlich auch immer wieder der Kostenfaktor. Eine Selbsthilfegruppe ist meist komplett kostenfrei oder pro Abend mal 2-3 Euro Gebühr wegen der Raummiete oder ähnliches oder für einen Kaffeedienst da gibt.
Habe ich überhaupt Zeit, dahin zu gehen?
Das auch? Ja, ne?
Absolut und klar.
Ganz selten, entschuldige Christian, ganz selten. Nehmen wir mal an, ich muss dich pflegen.
Ja.
Ich habe das erlebt bei einer Freundin und ich habe das nur ein einziges Mal bisher erlebt, dass jemand wirklich auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir holen meinen Vater aus der Klinik, der war etwas über 90 Jahre alt. Es war klar, dass er in absehbarer Zeit versterben wird. Ich möchte, dass der Papa zu Hause ist. Ich kann es alleine nicht leisten. Ich brauche Hilfe. Richtig. Und da habe ich gedacht so, what? Ja. Und natürlich haben wir alle gesagt, ja. Und wir haben so eine Art Stundenplan gemacht. Ja. Und
mit Ida. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, 2 Wochen etwa hat's gedauert. Ja. Und der Papa war buntrum versorgt und ich habe so gedacht, Chapeau, da kommt eine Freundin und bittet um Hilfe. Wir müssen einfach auch lernen, viel mehr wieder zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe.
Also absolut. Und noch ein Gedanken zu dem Bezahlen.
Ja, das stimmt. Natürlich stimmt das. So, dass Selbsthilfegruppen häufig kostenlos oder geringe Gebühren und so weiter sind. Aber wenn wir es uns selbst nicht wert sind und schauen, also ich sage jetzt einfach, das ist sehr pauschalisiert, ich weiß, aber vielleicht auch ein bisschen provokant und vielleicht auch falsch, ja. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel Geld für sich ausgeben. Also sie rauchen, ja, 15 Euro am Tag. Wenn ich das hochrechne, wenn es mir nicht wert ist, vielleicht in meine psychische Gesundheit zu investieren, und ich meine ja nicht, dass ich hier einen Coach für 600 Euro pro Stunde sozusagen, es gibt ja andere Möglichkeiten. Ich meinte jetzt nur, dass man natürlich schauen kann, dass es noch zusätzliche Möglichkeiten gibt, die nicht eine Selbsthilfegruppe, ich muss mich nicht vielen Menschen öffnen, ja. Vielleicht reicht es, dreimal eine Stunde mit einem Coach zu arbeiten, damit ich das Selbstvertrauen habe, um eben zu verstehen für mich und zu fühlen, ey, das ist...
Ich frage meine Kinder jetzt, ich traue mich.
Richtig, ja. So, und dann vielleicht einfach irgendwie eine Schachtel Zigaretten weniger rauche. So.
Ja, ich habe dir recht.
Also Ex-Raucher jetzt einfach zu sein, aber nicht halt so.
Da gebe ich dir recht, auch als Raucher.
Wie auch immer, ja. So, aber wenn ich mir selber das nicht wert bin.
Aber du weißt, wie wir ticken, ja. Ich bezahle ja schon Gasse dazu, die das bezahlen, ja. Das ist leider so. Wir haben zu wenig Menschen, die sagen,
ich investiere in meine Gesundheit. Ja. Wozu bin ich krankenversichert? Die zahlen das nicht. Habe ich selber privat jetzt erlebt, ne? Kasse hat was nicht übernommen. Ich wollte gegen klagen, sagt meine Frau, komm, vergiss es. Weil ich sage, ist in Ordnung, ist ja für meine Gesundheit gewesen.
Ja, also, aber natürlich wäre das toll, ne, wenn man sagen würde, ich brauche da jetzt mal Hilfe. Vielleicht ist das auch kommen wir wieder zum Schamgefühl, weißt du?
Genau.
Ich bin eine gestandene Frau oder Mann mitten im Leben und jetzt muss ich dich bitten als Sohn das oder als Freund oder als Coach. Was denkt der denn von mir?
Ja. Ja.
So viele Leute schaffen das alleine, nur ich nicht. Das ist, glaube ich, auch sowas, was in diesen Teufelskreis führt, dass man meint, man muss das.
Früher haben wir uns viel mehr geholfen, das war eine Selbstverständlichkeit. Ich bin handwerklich nie geschickt gewesen als junger Mann. Ich habe zig Häuser mitgebaut, aber es ist Sklavenarbeit. Ich habe die Schubkarren mit dem Beton gefahren, habe Steine geschleppt. Da hat ein Freund gefragt, kannst du dann Wochenende helfen? Sag ich, ist in Ordnung. Nächste Wochenende kam der Nächste an. Ich konnte dann aber auch sagen, hier, pass auf, bei mir muss mal was neu gemacht werden. Ich habe zwei linke Hände, natürlich komme ich. Denn das war...
Kriegen wir noch mal kurz die Kurve zu Menschen, die demenziell verändert sind. Natürlich gab es die auch. Meine Großmutter war demenziell verändert. Die hat ihr Nachthemd in die Handtasche gesteckt und wollte nach Hause. Ja, und vielleicht auch jetzt in der Jahreszeit nur mit Sandalen. Da hat niemand gesagt, was ist mit der nicht in Ordnung? Jeder wusste, die Oma ist ein bisschen tüdelig. Und dann, Oma Martha, wo willst du hin? Jeder Nachbar gesagt, ach Oma Martha, komm, ich bring dich wieder nach Hause. Heute, wie oft hören wir, dass Menschen tot in Wohnungen liegen, über Wochen. Ja, also da wäre es selbstverständlich gewesen, dass der Nachbar gekommen wäre und hätte mal eine Stunde aufgepasst oder hätte gesagt,
oder kocht mal die Nachbarin mit.
Oh, kocht mal. Es hat sich verändert. Wir brauchen vielleicht doch einen Coach.
Ja, und ich glaube einfach, egal wie, natürlich kann auch dann das Thema innerlich hochkommen. Ich kann mir das nicht leisten. Ja, so, also auch das könnte wieder sozusagen ein Problem hervorheben. Ja.
Ist es nicht schon das Wort Coach, Christian? Wenn ich jetzt höre Coaching, dann denke ich sofort an irgendwelche Manager, die werden müssen.
Ja.
Ja. Und ein Lebensberater, das wollen wir schon gar nicht hören, da denke ich ja dann schon.
Ich bin nicht fähig, alleine zu leben. Ja, das sind so Assoziationen.
Ich meine, wenn man sagt, ich bin Lebensberater, dann denke ich ja, wer braucht den? Ne? Also vielleicht ist es schon das Wort, das da den Leuten so ein bisschen Angst macht, wo sie denken, Gott, der erzählt mir dann was, wo ich gar nichts mit anfangen kann, so als...
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber das ist ja bei Therapie nicht anders. Wer will sagen, dass es in der Therapie geht?
Das stimmt.
Also, weißt du, das ist einfach die Thematik, ist einfach ganz klar. Da kommen wir zu dem Thema zurück, was du vorhin angesprochen hast.
Wir müssten häufiger Hilfe annehmen dürfen. Oder rollen oder so.
Oder ungefähr bitten.
Und drum bitten wollen,
ja.
Und das tun. Weil wenn wir das für uns sozusagen machen können und machen wollen, glaube ich, dann spielt es keine Rolle, wie es heißt.
Genau.
Weißt du, so, und letztendlich, ja, ich glaube, dass es schon wichtig ist, wenn man eine gewisse Ausbildung, Coaching-Ausbildung, der Ausbildung hat, dann ist es natürlich super hilfreich, weil man einfach die Prozesse anders kennt, jemanden auch wirklich zu helfen, mhm. Ja. Aber häufig hilft es ja schon, da zu sein.
Ja.
Na? Und ich denke, das ist auch ein gutes Ende der Folge, zu sagen, seid einfach vielleicht aufmerksamer. Du hast vorhin gesagt, seid ein bisschen empathischer mit euren Mitmenschen. Seid da vielleicht auch ein bisschen offener mit dem Blick auf die Mitmenschen. Ja. Und ja, geht offen auf die Menschen zu und sprecht auch Tabuthemen an, die ihr vielleicht feststellt. Und wenn das Risiko besteht, dass es das Tabuthema nicht gibt und ihr da einfach mal kurz ins Fettnäpfchen trete, dann ist es eigentlich bei Freunden noch überhaupt kein Thema.
Richtig.
Oder?
Ja, sehe ich genauso.
Wenn es kein Tabu gibt, dann trete ich auch in kein Fettnäpfchen.
Das ist eine super Aussage zum Schluss. Obligatorisch sage ich immer, bitte schaut mal auf YouTube, Spotify und so weiter vorbei und bewertet unseren Podcast oder liked ihn bei YouTube. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns super gern per DM auf Instagram oder eben auch auf TikTok. Da sind wir vertreten. Und ansonsten, Holger, vielen Dank für deine Zeit. Inge, vielen Dank für deine Zeit.
Wir danken dir, Christian.
Und dann hören wir uns nächste Woche zu einer weiteren Folge.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.